Okay, Heilige, das ist Botschaft 4. Die letzte Botschaft dieser wunderbaren Konferenz. Und wieder, ich wiederhole mich in all den Botschaften, aber ich möchte doch sehr kurz gefasst sagen, dass wir über Noah, Daniel und Hiob sprechen, als Vorbilder, die ein überwindendes Leben gelebt haben, um Gottes ewige Ökonomie zu erfüllen und zu erreichen. Der Grund, warum wir diese drei Personen nochmal anschauen, ist, dass sie in Hesekiel 14 erwähnt werden. Und der Kontext dessen, dass sie von Gott nochmals erwähnt werden, ist, dass Gott Jerusalem richten wird für ihre schreckliche Götzendienerei und ihren Abfall. Und Gott erklärt, dass er, selbst wenn Noah, Daniel und Hiob unter ihnen wären, sie nur sich selbst retten könnten durch ihre eigene Gerechtigkeit und keiner sonst könnte gerettet werden. So war Gott sehr, um das mindestens zu sagen, unglücklich mit seinem erwählten Volk, das ihn völlig verlassen hatte, der Götzen wegen und den geraden Weg seiner Ökonomie im Alten Testament verlassen hatte und nun in einer Situation des völligen Abfalls sich befand. Wenn wir nun auf Noah, Daniel und Hiob schauen und sie nochmal durch die Brille von Gottes Ökonomie betrachten, was wir sehen ist, dass Noah uns zu Gott, dem Vater, verweist, der voller Treue ist, um sein Wort zu halten und seinen Bund mit seinem Volk zu halten. Daniel verweist uns auf Christus, den Sohn, als die Zentralität und Universalität von Gottes Vorangehen auf Erden. Und wir können das sehen in der späteren Hälfte des Buches Daniel, in der hinteren Hälfte. Dann verweist das Buch Hiob uns auf Gott, den Geist und sein umwandelndes Werk, um uns genauso zu machen wie Gott im Leben und in der Natur, aber nicht in der Gottheit, zum Aufbau des Leibes Christi, was die Vorbereitung der Braut Christi ist, um uns dazu zu veranlassen, im neuen Jerusalem seine hübsche, schöne Braut zu werden, ihn zurückzubringen bei seinem zweiten Kommen, damit wir ihn heiraten und dass die Komplettierung unserer Ehe, der Vollzug unserer Ehe, Vereinigung mit ihm, in der wir völlig vereint, vermengt und mit ihm einverleibt werden, um im neuen Jerusalem zu sein. Nun, in dieser vierten Botschaft möchten wir uns auf Hiob konzentrieren, was wir auch schon in dem letzten halbjährlichen Training taten. Wir hatten ein Kristallisationsstudium des Buches Hiob und diese Botschaft 4 ist eigentlich eine der Botschaften aus diesem Kristallisationsstudium. Aber es ist solch eine tiefe, profunde und wunderbare Botschaft, dass ich glaube, dass ihr alle etwas Neues und Frisches darin erkennen werdet. Ich weiß, wenn ich dahin zurückgehe, dann werde ich mit euch etwas Neues sehen oder etwas Frisches sehen aus diesem besonderen Wort. Lasst uns nun den Titel von Botschaft 4 betrachten, den Titel von Gottes Absicht mit Gott, mit Hiob. Gottes Absicht mit Hiob. Es sagt uns genau, was Gottes Absicht mit Hiob war. Es sagt, Gottes Absicht mit Hiob war, dass er eine Person war, der in der himmlischen Vision leben sollte und in der Wirklichkeit von Gottes Ökonomie. Heilige wiederum müssen kurze Gebete über diese Punkte beten. Wir müssen zum Beispiel beten, folgendes: Herr, mach mich zu einer Person, die gemäß dem Gesetz des Geistes lebt in mir, dahin kommt, in der himmlischen Vision ewigen Ökonomie zu leben und die in der Wirklichkeit deiner Ökonomie lebt. Wisst ihr, Heilige, um die himmlische Vision von Gottes ewiger Ökonomie zu sehen, bedeutet die Vision der Ewigkeit zu sehen. In der Wirklichkeit von Gottes ewiger Ökonomie zu leben, bedeutet das Leben der Ewigkeit zu leben. Und um mit Christus zusammenzuarbeiten, bedeutet ihn auszuteilen in einen Menschen und in Gottes erwähltes Volk, damit sie wiedergeboren, geheiligt, erneuert und umgewandelt und verherrlicht werden können, um schlussendlich die Verherrlichung zu sein als das Werk der Ewigkeit. Wir möchten also die Vision der Ewigkeit sehen, wir möchten für das Leben der Ewigkeit leben, wir möchten das Werk der Ewigkeit vollbringen. Schauen wir nun Römisch 1a und wir sehen etwas über die Erfahrung von Hiob. Da heißt es, dass Hiobs Erfahrung ein Schritt war, der von Gott unternommen wurde und auch seine göttliche Ökonomie. Und ich werde hier anhalten. Es ist eine wunderbare Vergegenwärtigung und Sicht, eine Vision, in die du eintreten kannst. Du könntest theologische Bibliotheken überall auf der Welt konsultieren und keines dieser Bücher würde das sagen, dass Hiobs Erfahrung ein wirklicher Schritt war, der von Gott und seiner göttlichen Ökonomie unternommen worden ist. Wofür? Es fährt fort. Es sagt uns, dass das Verzehren und Abstreifen des selbstzufriedenen Hiob nötig war, um ihn herabzubringen, herabzureißen, damit Gott einen Weg hätte, ihn neu aufzubauen, und zwar mit Gott selbst, und ihn in ein tieferes Trachten nach Gott zu bringen, sodass er Gott gewinnen würde, anstatt nur Segnungen und seine eigenen Leistungen in seiner eigenen Vollkommenheit und Integrität vor Augen zu haben. Was also Gott wollte, war in seiner Ökonomie mit Hiob, dass er Hiob, den Selbstzufriedenen, verzehren würde. Es ist so, wie 2. Korinther 4,16 uns sagt, dass wir nicht verzagen, selbst wenn unser äußerer Mensch verzehrt wird, wird unser innerer Mensch Tag für Tag erneuert. Also damit Hiob in der Wirklichkeit der göttlichen Ökonomie leben konnte, muss es ein äußerer Mensch verzehrt werden. Was wir also in Hiob sehen, durch all die Leiden und Prüfungen, die er durchlaufen musste, wir sehen, dass das erreicht wurde. Ich mag diese Wendung, dieses Verzehren des selbstzufriedenen Hiob. An diesem Punkt war er zufrieden, wo er war, und seine Erfahrung gemäß seiner falschen Einsicht war, dass er gerecht wäre. Genau genommen war er nur selbstgerecht. Die einzige Gerechtigkeit in diesem Universum ist Christus selbst. Aber Hiob war selbstgerecht. Hiob war zufrieden mit dem, wo er stand in Bezug zu Gott. Und er kannte, dass der Wert, den eine Person vor Gott hat, sich auf das bezieht, wie viel diese Person Gott erlangt hat, Gott gewonnen hat. So unser Wert in Gottes Sicht hat alles damit zu tun, mit dem, wie viel wir Gott gewonnen haben in unserer subjektiven Erfahrung. Nun beachte, ich verwende diesen Ausdruck, den zufriedenen Hiob. Heilige, ich betrachtete die Ausführungen des ältesten Trainings von Bruder Lee und im Buch 3, dort im ältesten Training. Das ist ein Kapitel, das mit folgendem überschrieben ist: Nicht zufrieden werden. Wir sollten niemals zufrieden sein mit dem, wo wir sind, in unserer Erfahrung mit Gottes Ökonomie und in unserem Vitalwerden. Wir müssen reale, vitale, lebendige Bestandteile der Braut Christi werden, um Christus zurückzubringen. Wir können uns nicht zufrieden geben. Schau das Buch des Philipperbriefs an damals. Paulus war wiedergeboren. Er glaubte schon damals mindestens 20 Jahre an Christus. Er war die exakte Antithese und das Gegenstück eines zufriedenen Christen. Er sagte, alle Dinge für Dreck erachtete, um Christus zu gewinnen. Natürlich, um Christus zu gewinnen, bedeutet Gott zu gewinnen. Christus ist Gott, also Christus gewinnen bedeutet Gott gewinnen. So erachtete er alles auf diesem Pfad als Dreck, sodass er Christus gewinnen könnte, damit er in Christus gefunden werden würde. Wenn du weiterhin Philipper 3 anschaust, dann sagt Paulus, dass Christus ihn ergriffen hatte und in der ursprünglichen Sprache bedeutete, dass Christus Paulus ergriffen hatte, dass er Paulus geschnappt hatte. Er schnappte sich Paulus. Er ergriff Paulus. Wozu? Paulus sagte, er wurde ergriffen von Christus, damit er Christus ergreifen würde. Also schnappte sich Christus den Paulus, damit Paulus Christus sich schnappen würde. Nun wiederum, das ist wunderbar, Heilige. Christus hat sich uns geschnappt, damit wir ihn schnappen könnten. Und also, was Paulus tat, das ist von Philipper 3, das sagte er an einem Punkt, das mag ich, er sagte, das eine tue ich. Ich glaube, das ist in Vers 13. Genau genommen, gemäß der Originalsprache, sagt er nicht, das eine tue ich. Er sagt einfach eine Sache. Ich mag das, eine Sache. Was war diese eine Sache, die Paulus meinte? Diese eine Sache war folgendes: die Dinge vergessen, die hinter ihm sind, und sich ausstrecken nach den Dingen, die vor ihm liegen. Jage ich dem Ziel, nach dem Siegespreis, zu dem Gott mich in Christus nach oben berufen hat. Also, Heilige, wir müssen immer uns um diese eine Sache kümmern: die Dinge vergessen, die zurückliegen. Das bedeutet alles, was du gestern gehört hast. Oder vielleicht hast du wunderbare Erfahrungen der Vergangenheit, als du zum ersten Mal in das Gemeindeleben kamst. Und das ist wunderbar. Das ist Teil deiner goldenen Geschichte. Ich habe eine goldene Geschichte aufgrund der Gnade des Herrn. Und das bedeutet auch etwas in Gottes Augen. Aber selbst damit, wenn wir neue, frische Erfahrungen von Christus haben wollen, müssen wir selbst unsere herrlichen Erfahrungen von Christus in der Vergangenheit vergessen. Wir müssen die Dinge vergessen, die hinter uns liegen, und uns ausstrecken nach dem riesigen, unerforschten Territorium von Christus vor uns. Wir müssen uns danach ausstrecken. Es gibt so viel Territorium von Christus in unserem Geist, das für uns noch völlig unerforscht ist und brach liegt. Und wir müssen dieses Territorium von Christus erforschen und dieses Territorium gewinnen. Wir müssen auf dieses Ziel hin jagen. Noch einmal, das Ziel ist der völlige Genuss und das Gewinnen von Christus, damit wir den Siegespreis in der nächsten Stufe des tausendjährigen Königreichs verlangen, was der äußerste Genuss von Christus für 1000 Jahre bedeutet. Also in Römisch 1a, das betrifft auch uns. Gott benutzt unsere Umgebung von Prüfungen, Drucksituationen, Leiden und alle Arten von Dingen. In Römer 8,28 sagt Paulus, dass alle Dinge zusammenwirken zum Guten. Nun, diese allen Dinge beziehen sich auf alle Umstände, alle Personen, alle Situationen, alle Arten von Prüfungen, alle Arten von Leiden, um was zu bewirken? Um niederzureißen, jeden Aspekt unseres natürlichen Seins, sodass er uns neu aufbauen könnte, uns neu strukturieren könnte, uns neu aufrichten könnte mit Gott selbst in seiner göttlichen Dreieinigkeit. Weißt du, der dreine Gott verkörpert in Christus und verwirklicht als der Geist, er möchte uns neu formen. Um irgendetwas neu zu gestalten und zu formen, musst du einiges niederreißen. Nun, Jeder Aspekt unseres natürlichen Menschen muss niedergerissen werden, muss verzehrt werden, sodass Gott uns innerlich neu aufbauen kann in sich selbst, in seiner göttlichen Dreieinigkeit. Und zur selben Zeit bringt er uns hinein in ein tieferes Trachten nach Gott, sodass wir wahrhaftig Gott gewinnen mögen. Heilige, wir müssen beten. Herr, bring mich hinein in ein tieferes Trachten und Suchen nach Gott, dass ich mehr von Gott gewinnen möge. Nun, all diese Verse sprechen davon. In Philipper 3 haben wir schon eine Reihe von Punkten erwähnt. Ich möchte einfach noch die drei Worte von Philipper 3,10 erwähnen. Paulus sagt hier, ihn zu erkennen. Wenn Paulus erwähnt, ihn zu erkennen, dann meint er, Christus erfahrungsmäßig und auf subjektive Weise zu erkennen und zu erfahren. Das Leben von Paulus war eine großartige, Christus zu erkennen. Er war auf Christus hin bekehrt worden. Er sah die Vision von Christus in Apostelgeschichte 9, aber er wollte den Christus erkennen, den er zum ersten Mal in Apostelgeschichte 9 gesehen hatte, bei seiner Bekehrungserfahrung. Also hörte Paulus nicht auf, nach Gott zu trachten, nach Christus zu trachten. In 1. Korinther 2,9 sagte er etwas Großartiges. Er sagte, Dinge, die ich noch nicht gesehen habe, die das Ohr nicht gehört hat, was auch nicht ins Herz von Menschen hineingekommen ist, was Gott bereit hat für die, die ihn lieben. Wir müssen also beten. Herr, ich möchte einer deiner Liebenden sein, deiner Liebhaber. Infundiere mich mit dir selbst, sodass ich dich mit der Liebe lieben kann, die du in mich infundiert hast. Mit anderen Worten, ich bin mit dir als Liebe, Herr, infundiert worden. Ich möchte dich lieben mit genau dieser Liebe. Wenn wir ihn auf diese Weise bis zum Äußersten lieben, dann genießen wir all seine Reichtümer, die nicht beschrieben werden können, denn sie sind unbeschreibbar. Nun, beginnend mit diesen Bezügen in 1. Chronik, habe ich eine ganze Anzahl von Bezügen, die sich darauf beziehen, nach Gott zu trachten. 1. Chronik 16, 10 und 11. Es sagt, lass das Herz derjenigen, die Jehova suchen, sich freuen. Dann heißt es, suche Jehova und seine Stärke, suche sein Angesicht fortwährend. Und wenn wir sagen, suche sein Angesicht, was wir meinen, ist, suche seine Gegenwart. Seine Gegenwart ist seine wirkliche, lebendige und reale Person. Wir möchten ihn suchen. Wir möchten seine Stärke suchen und wir möchten sein Angesicht beständig aufsuchen. Nun, in 1. Chronik 22,19 sagte David etwas zu Salomo an diesem Vers und er sagte dies zu Salomo. Er sagte, ich möchte, dass du dein Herz und deine Seele darauf ausrichtest, Jehova zu suchen, deinen Gott, und dass du dich erhebst, den Tempel zu bauen, um das Heiligtum von Jehova Gott zu bauen. Aber die erste Aufforderung Davids an Salomo war, Salomo, richte dein Herz darauf und deine Seele darauf, Jehova, deinen Gott, zu suchen. Heilige, wir müssen unsere Seele, unser Herz, unseren Verstand, Gefühl und Willen, unser Gewissen darauf ausrichten, Gott nachzujagen, Gott zu suchen, sodass wir mehr von Gott gewinnen können. Nun, ich möchte, dass du dies in 2. Chronik 12, 14 bemerkst. Dort ist die Rede von König Rehoboam. Rehabiam zu dieser Zeit, in diesem Abschnitt von Gottes Wort, was wir hier sehen, ist, dass das Königreich Israel geteilt wurde. Wir können die ganze Geschichte hier nicht erzählen. Aber es war dort Jeroboam und die 10 Stämme, die mit König Jeroboam gingen. 2 Stämme gingen mit Rehabeam. Und hier ist die Rede von, was von Rehabiam, dem Sohn Salomos, in 2. Chronik 12, 14 gesagt wird. Es sagt, was er tat, war böse, weil er nicht sein Herz bereitet hatte, den Herrn zu suchen. Heilige, wenn wir nicht den Herrn suchen, wenn wir ihn nicht aufsuchen, ist es nur eine Frage der Zeit, bis wir Böses in seinen Augen begehen. Heilige, jeder Tag ist ein Tag für uns, um Christus zu suchen, den Herrn zu suchen, Gott zu suchen, um mehr von Gott zu erlangen. Nun habe ich 2. Chronik 26, 3 bis 5 hier. Hier ist die Rede von König Usia. Und in Vers 5 heißt es in Bezug auf Usia, dass er sich danach ausrichtet, den Herrn zu suchen. Nun höre, was es da heißt. Ich werde das Ende dieses Verses lesen. Es heißt ihr, solange er Jehova suchte, ließ Gott ihn aufblühen und Wohlergehen haben. Heilige, solange wir Christus suchen, solange wir Gott suchen, wird Gott uns aufblühen lassen und Wohlergehen schenken. Das bezieht sich nicht einfach nur auf materiellen Wohlstand, das bezieht sich auf ein Aufblühen im göttlichen Leben. Wohlergehen in der Bibel ist, wenn wir mehr von Gott erlangen, wenn wir mehr von Christus gewinnen, wenn wir aufblühen im göttlichen Leben, welches Christus selbst ist. Deshalb müssen wir uns selbst hingeben, Gott zu suchen. Solange wir Gott suchen, werden wir aufblühen mit den unerforschlichen Reichtümern Christi, mit Christus als Leben und mit Christi Gegenwart. In 2. Chronik 34, 1 bis 3, diese Verse sprechen über Josia. Josia war wahrscheinlich der wunderbarste König im ganzen Alten Testament. Diese Verse sagen uns, dass Josia erst 8 Jahre alt war, als er als König zu regieren begann in Jerusalem. Und es heißt, was er tat, dass er tat, was recht war in den Augen seines Vaters. Er wandelte in den Wegen Davids, seines Vaters. Er hat sich nicht zum Rechten oder zur Linken gewandt. Und das heißt, im 8. Jahr seiner Herrschaft, das bedeutet, damals war er 16 Jahre, im 8. Jahr seiner Herrschaft, als er noch jung war, begann er, Gott zu suchen, den Gott von David, seines Vaters, seines Vorfahren. Und weil er den Gott Davids suchte, seines Vorfahren, als er 16 Jahre alt war, da geschah, als er Juda reinigte und Jerusalem reinigte von all den hohen Orten des Götzendienstes, von all den Götzen, von all den Götzenbildern im Land, und als er besonders den Tempel von allen Götzen reinigte, da begann er, gewisse Arbeiter zu beauftragen, den Tempel neu aufzubauen, gemäß seiner ursprünglichen Anweisungen. Und sie mussten viel Schutt wegschaffen, weil der Tempel niedergerissen worden war, sogar in gewissen Bereichen. Also er war sogar beschädigt worden. Was geschah, während Josia herrschte, war, dass einer seiner Schriftgelehrten, ich kann mich noch nicht erinnern, welche zwei Leute das waren, die Ausleger von Gottes Wort waren, aber du musst begreifen, dass zu dieser Zeit Gottes geschriebenes Wort an das jüdische Volk, an die Israeliten, sein Gesetz war. Das war Gottes Wort für sie. Nun, sein geschriebenes Wort. Die Situation war auf eine solche Weise niedergegangen, dass sie das geschriebene Wort Gottes nicht mehr hatten. Aber weißt du, als der Schutt weggeschafft worden war von dem niedergerissenen Teil des Tempels, kannst du das nachlesen in 2. Chronik 34, da fanden sie das Gesetzesbuch. Und einer dieser treuen Leute ging zu Josia und sagte zu Josia, Ich habe den Verse gerade nicht. Du kannst es nachlesen in diesem Kapitel 34 und es für dich selbst sehen. Er sagte zu Josia, das mag ich sehr, er sagte, ich habe das Buch gefunden, das Buch des Gesetzes im Haus Jehovas. Heilige, wisst ihr, was geschah? Dieser treue Bruder las von diesem Buch Josia vor. Und als Josia die Worte des Buches des Gesetzes hörte, zerriss es seine Kleidung. Er erkannte, dass meine Güte, das ist Gottes Wort an uns. Und da das Gottes Wort an uns ist und wir uns so beschämend dem Götzendienst und Abfall hingegeben hatten als Volk, haben wir viele Probleme und Nöte mit Gott. Wir haben Gott zum Äußersten missfallen und waren im Ungehorsam. So war Josia sehr überführt dadurch. Wir erkennen, dass in der Kirchengeschichte die Kirche, die Gemeinde auf solche Weise niedergegangen war, dass es kein wirkliches Wort Gottes mehr gab. Die einzigen, die das Wort Gottes lesen konnten, waren die sogenannten Priester in der katholischen Kirche, weil sie Latein kannten. Also konnten sie die Bibel in Latein lesen. Auf Griechisch und Hebräisch hatten sie es damals erst recht nicht. Aber wenn du nicht tief verwurzelt warst im offiziellen System des Katholizismus, hattest du keinen Weg, keine Möglichkeit, die Bibel zu lesen. Aber Gott sei Dank hat der Herr Menschen erweckt, die unter Einsatz ihres Lebens die Bibel übersetzten. Und weißt du, Luther übersetzt die Bibel ins Deutsche. Davor gab es John Wycliffe, später William Tyndale. Menschen wie sie übersetzten die Bibel ins Englische und sie taten dies unter Einsatz ihres Lebens. Brüder und Schwestern, damit wir diese Bibel heute in Händen halten können. Das war etwas Großartiges. Nun haben wir die Bibel in vielen Sprachen, dass fast jeder auf Erden die Bibel lesen kann. Ich hoffe, dass jeder auf Erden die Bibel lesen kann. Wenn es eine Gruppe gäbe, die die Bibel nicht lesen könnte, dann müssen wir sicherstellen, dass es in ihre Sprache übersetzt würde. Es sind natürlich viele eingeborenen Völker am Amazonas und in Zentralamerika und genau genommen sind Missionare dorthin gegangen, um die Bibel in ihre Sprache zu übersetzen. Aber Heilige, was ich sagen will, wir haben das Buch. Das ist, was Bibel bedeutet, das Buch. Josia wollte alles tun gemäß dem Buch. Und als Ergebnis dessen gab es eine große Erweckung in Jerusalem. Aber nach Josias Herrschaft vorbei war, nachdem sie vorbei war, musste Gott wieder reinkommen und diese Situation errichten. Nun habe ich diese Verse von Psalm 24,6, wo es heißt, das ist die Generation derer, die ihn suchen. Derer, diejenigen, die dein Angesicht suchen, Gottes Angesicht. Dann im Psalm 27, Vers 4. Und ich liebe diesen Vers. Dort heißt es, und ich bin mir nicht ganz sicher, es kann einen Vers sich verändern in der Deutschen zum Englischen. Dort heißt es, eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich. Was sagt der Psalmist hier? Er trachtet danach, im Haus Jehovas zu leben, alle Tage seines Lebens, um was zu tun? Die Schönheit Jehovas anzuschauen und nachzuforschen in seinem Tempel. Also, Heilige, zuerst will der Psalmist im Haus Jehovas alle Tage seines Lebens wohnen. Heilige, wir wollen im Haus Gottes alle Tage unseres Lebens wohnen. Was ist das Haus Gottes? Betrachtet durch die Brille von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Wir können sehen, dass unser menschlicher Geist das Haus Gottes ist. Gemäß Epheser 2,22, da heißt es, Gottes Wohnstätte ist unser Geist. Also ist der Ja, mit unserem Geist. Gemäß 2. Timotheus 4,22 ist unser Geist der Wohnort Gottes. Nicht nur das. Wir können sagen, dass Christus die Wohnstätte Gottes ist. Er ist das Heiligtum Gottes. Er ist das Haus Gottes. Weil in Johannes 1,14 und Johannes 2,22 können wir sehen, dass Christus die Wirklichkeit der Stiftshütte Gottes ist. Er ist die Wirklichkeit des Tempels Gottes. Also ist Christus das Haus Gottes. Unser Geist ist das Haus Gottes. Christus ist das Haus Gottes. Die Gemeinde ist das Haus Gottes. 1. Timotheus 3, 15 bis 16 sagt uns, dass die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes ist. Zusammenfassend können wir sagen, schlussendlich, dass das neue Jerusalem das Haus Gottes sein wird, weil an der einen Seite in Offenbarung 21,3 ist das neue Jerusalem die Stiftshütte Gottes, damit Gott drin wohnen kann. Andererseits am Ende von Offenbarung 21 heißt es, dass Gott, der Herr, der Allmächtige und das Lamm, der Tempel im neuen Jerusalem sein werden. Das bedeutet, das neue Jerusalem, das vollständig zusammengesetzt ist mit dem Herrn Gott, dem Allmächtigen und dem Lamm, ist dieses neue Jerusalem der Tempel für Gottes erwähltes und erlöstes Volk drin zu wohnen. Was wir im neuen Jerusalem sehen, ist, dass Gott in uns wohnt. Wir sind Gottes Heim und Haus, in dem Gott wohnt. Gott wohnt in uns. Gott ist unser Zuhause und unser Haus, damit wir drin wohnen. Wir wohnen in Gott. So ist das neue Jerusalem die letztgültige, äußerste Vollendung des Hauses Gottes. Lass mich nun vom neuen Jerusalem weitergehen. Das neue Jerusalem ist das Haus Gottes. Das Haus Gottes ist die Gemeinde. Christus ist das Haus Gottes. Unser Geist ist das Haus Gottes. Heilige, wenn wir unseren Geist üben, der das Haus Gottes ist, können wir Christus als das Haus Gottes genießen. Wir können die Gemeinde als das Haus Gottes genießen und wir können das neue Jerusalem in seiner Wirklichkeit als das vollendete Haus Gottes genießen. Nun, der Psalmist wollte im Haus Gottes wohnen. Er wollte, und ich werde diese zwei Aspekte verwenden, darin wohnen, in seinem Geist. Er wollte auch in der Gemeinde wohnen, im übertragenen Sinn gesprochen. Alle Tage seines Lebens. Das inkludiert heute, dass die Gemeinde das Haus des lebendigen Gottes ist. Heilige, lass in unserem Geist verweilen und verbleiben. Lasst uns in der Gemeinde bleiben, als dem Haus des lebendigen Gottes. Praktisch gesprochen, um uns selbst in der Gemeinde zu bewahren, bedeutet, dass wir in den Versammlungen der Gemeinde bleiben. Das auch bedeutet, die Dienstversammlungen, eine solche Versammlung, wie wir sie gerade jetzt eben genießen. Es bedeutet auch Dienstversammlungen, wo der Dienst des Wortes erfolgt. Heilige, das ist die praktische Verwirklichung dessen, in der Gemeinde aus dem Haus des lebendigen Gottes zu sein. Wenn wir unseren Geist üben, sind wir im Haus Gottes. Wenn wir in den Versammlungen der Gemeinde und in den Dienstversammlungen sind, sind wir auch in dem Haus des lebendigen Gottes. Und was ist der Zweck dessen, im Haus Gottes zu sein? Es dient dazu, die Schönheit Jehovas anzuschauen, die Schönheit des Herrn anzuschauen. Und anzuschauen, die Schönheit des Herrn, das heißt, anschauen, das bedeutet, bewundern, bestaunen. Wir möchten die Schönheit des Herrn bestaunen. Und das bedeutet, wir wollen die Lieblichkeit des Herrn bestaunen, die Lieblichkeit, den Liebreiz des Herrn, das Angenehme des Herrn, die süße Anziehung des Herrn, in dieser liebreizenden Schönheit des Herrn. Niemand übertrifft ihn in Schönheit, in Liebreiz und in Anziehungskraft. Heilige, gerade jetzt Versammlung sind wir hier, um die Schönheit des Herrn anzuschauen. Wir müssen dazu sein Angesicht suchen. Darum heißt es im Psalm 97,8, und da sagt der Psalmist, wenn du sagst, das bedeutet, wenn Gott sagt, wenn du sagst, Gott, wenn Gott sagt, suche mein Angesicht, dann sagt der Psalmist zu Gott, mein Herz sagt dir zurück, dein Angesicht, o Herr, suche ich. Es ist fast, wie wenn der Psalmist hier beten liest. Gott sagt dem Psalmisten, suche mein Angesicht, und der Psalmist antwortet Gott zurück, mein Herz sagt dir, Gott, dein Angesicht, o Jehova, suche ich. Wir müssen Gottes Verlangen sehen und darauf antworten, sein Angesicht zu suchen, indem wir unser Herz üben, sein Angesicht zu suchen. Und ich gehe jetzt weiter. Psalm 19,2 sagt, wir müssen den Herrn suchen mit unserem ganzen Herzen, nicht mit einem geteilten Herzen. Im Psalm 119,10 sagt der Psalmist, von ganzem Herzen habe ich dich gesucht. Heilige, nicht mit einem teilweisen Herzen. Such den Herrn mit ganzem Herzen. Nun kommen wir zu Punkt B. In B heißt es, derjenige, der sich um Gott kümmert, kann viele Dinge gewinnen und scheinbar erfolgreich sein. Wer sich jedoch um Gott kümmert, wird von Gott eingeschränkt und Gott streift ihm sogar viele Dinge ab. Die Absicht Gottes mit denen, die ihn suchen, ist, dass sie in ihm finden und nicht vom absoluten Genuss seines Selbst abgelenkt werden. Nun, Heilige, was wir in den ersten 15 Versen von Psalm 73 wahrnehmen, ist, dass der Psalmist kämpft, weil der Psalmist die Gottlosen anschaut und für ihn gemäß der natürlichen Betrachtungsweise scheinen es ihnen gut zu gehen und Gott sie zu segnen. Aber gemäß dem Psalmisten wiederum, er schaut mit den natürlichen Augen, er kümmert sich um Gott, aber gemäß seiner natürlichen Betrachtungsweise, statt dass er selber Segen erlebt, erlebt er sich selbst von Gott beschränkt, eingeschränkt. Er wird von Gott abgestreift von vielen Dingen. Also sagt er in der Mitte des Psalms, er sagt, siehe, das sind die Bösen. Sie lassen sich immer gut gehen, sie häufen Reichtümer auf. Dann sagt er, gewiss habe ich mein Herz umsonst gereinigt. Ich habe vergeblich meine Hände in Unschuld gewaschen. Ich bin geplagt den ganzen Tag und gezüchtet jeden Morgen. Statt dass er also das heilige Wort für die Morgenerweckung las, meinte der Psalmist, dass er das Züchtigen statt der Morgenerweckung hatte. Er lebte ein Gezüchtetwerden jeden Morgen. Nun, das sollte nicht unsere Erfahrung sein, gar nicht. Weißt du, der Psalmist fuhr fort. Er sagte, wenn ich auf diese Weise zu irgendjemandem gesprochen habe, dann könnte ich niemanden von Gottes Volk davon erzählen. Andernfalls sagte er Gott, hätte ich die Generation deiner Kinder Gott verraten. Aber Vers 16 von diesem Psalm ist der Wendepunkt. Dort heißt es, als ich dies betrachtete, um es zu verstehen, da war es mühselig in meinen Augen. Was er eigentlich sagen will in Vers 16 ist, und das ist ein hinführender, vorbereitender Vers, denn eigentlich ist Vers 17 der Wendepunkt. Vers 17 beginnt mit dem Wort Bis. Das ist der Wendepunkt. Bis ich in das Heiligtum Gottes hineinging. Dann wurde mir ihr Ende gewahr. Er sah, wie ihr Ende war, und seine gesamte Perspektive änderte sich, als er in das Heiligtum Gottes hineinkam, was das Haus Gottes ist. Und wir haben darauf hingewiesen, dass Gottes Heiligtum sich in unserem Geist befindet. Gottes Heiligtum ist in der Gemeinde. So müssen wir immer Menschen sein, die sich ihrem Geist hinwenden und die Versammlung der Gemeinde besuchen und auch die Dienstversammlungen. Heilige, wenn wir in unserem Geist sind, wenn wir in der Gemeinde sind, dann empfangen wir göttliche Offenbarung und wir erlangen die Erklärung für all unsere Probleme. Als der Psalmist in das Heiligtum Gottes einging, erkannte er, meine Sicht derjenigen, die böse sind, war völlig daneben. Er sagte, Gott, genau genommen hast du diese Menschen auf schlüpfrige Pfade platziert. Du hast sie dem Ruin hingegeben. Sie sind in einem Moment völlig verloren. Sie sind völlig verzehrt von Schrecken und Angst. Ich versuche einfach ein paar von diesen Versen zu lesen. Er sagt dies, der Psalmist sagt dies, als mein Herz verbittert war und da bin ich innerlich plötzlich überführt worden. Er sagte, ich verstand nichts. Ich war unverständlich wie ein Tier. Aber dann sagt der Psalmist, das mag ich, er sagte, nichtsdestotrotz bin ich fortwährend bei dir. Du hast meine rechte Hand mich genommen. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Nun, als der Psalmist in das Heiligtum Gottes ging, als er sich seinem Geist wandte, als er in die Gemeindeversammlungen ging, die auch die Dienstversammlungen beinhaltet, da sagte er, wen habe ich im Himmel außer dir und außer dir verlange ich nichts auf Erden. Wir sollten in der Lage sein, das gerade jetzt zu sagen. Wen habe ich im Himmel außer dem Herrn? Und es gibt nichts, was ich auf Erden verlange neben dir. So endet der Psalmist, Psalm 73, indem er dies sagt. Und er sagt, was mich anlangt, ist es gut für mich, mich Gott zu nahen. Und er sagt, ich habe den Herrn Jehova meine Zufluchtstätte gemacht. Der ganze Psalm wendet sich, als er in das Heiligtum Gottes einging, was auf seinen Geist verweist und das sich bezieht auf die Gemeindeversammlungen und auch die Dienstversammlungen. Nun kommen wir zu C. Der Vorsatz Gottes im Umgang mit seinem heiligen Volk ist, dass es von allem entleert wird und nur Gott als seinen Gewinn empfängt. Das Verlangen des Herzens Gottes ist, dass wir ihn in Fülle als Leben, als die Lebensversorgung und als alles für unser Sein gewinnen. Ich werde diese Verse, diese Bibelstellen euch nicht lesen. Ihr könnt sie euch später durchlesen und ihr werdet sehr deutlich sehen, dass diese Verse den Punkt, den ich euch gerade vorgelesen habe, unterstreichen. Nun kommen wir zu D. Um in der Wirklichkeit der Ökonomie Gottes mit seiner göttlichen Austeilung zu leben, muss sich Gott in unsere innerste Verfassung einbauen, dass unser ganzes Sein mit Christus neu zusammengesetzt sein wird. 1 sagt, wie in den Paulusbriefen offenbar wird, besteht der Vorsatz Gottes im Umgang mit uns darin, uns alle von allen Dingen abzustreifen und uns zu verzehren, damit wir Gott immer mehr gewinnen können. In diesem Vers sagt Paulus, wir werden nicht verzagt. Wir verzagen nicht, denn obwohl unser äußerer Mensch verfällt und verzehrt wird, ist unser innerer Mensch wird Tag für Tag erneuert. Heilige, obwohl wir älter werden äußerlich, werden wir innerlich jünger. Wir sind Tag für Tag erneuert. Und unsere Bedrängnis gemäß dieser Verse ist eine vorübergehende, leichte Bedrängnis, die für uns eine mehr und mehr überfließende, ewiges Gewicht von Herrlichkeit bewirkt. Unsere vorübergehende steht entgegen dem Ewigen, leicht steht gegenüber dem Gewicht und Bedrückung steht gegenüber der Herrlichkeit. Wir haben eine vorübergehende Leichtheit der Bedrängnis, aber was Gott in uns wirkt, ist, dass er sich einwirkt in uns, in unser Sein hinein, als ein ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Nun kommen wir zu Römisch 2. Ach nein, wir kommen zu 2. Der Aufbau der Gemeinde geschieht dadurch, dass Christus in unseren Herzen Wohnung macht, das heißt, indem er sich selbst in uns hineinbaut, indem er unser Herz, unsere innere Verfassung zu seiner Wohnung macht. Heilige, ich hoffe, dass das in eurem täglichen Leben als Gewohnheit praktiziert, dass ihr Epheser 3,16 betet auf täglich, nämlich bittet den Vater und sagt: Vater, gemäß dem Reichtum deiner Herrlichkeit, stärke mich mit Kraft hinein in den inneren Menschen, damit Christus seine Wohnung machen kann in meinem Herzen durch Glauben. Wir beten Gottes Wort ihm zurück. Er wird Amen sagen zu diesem Gebet und er wird es ausführen und erhören. Es ist gut, dieses Gebet jeden Tag zu beten. Nun kommen wir zu E. In Christus wurde Gott in den Menschen eingewirkt, wurde der Mensch in Gott eingewirkt und wurden Gott und Mensch miteinander vermengt, um eine Einheit der Gott-Mensch zu sein. Dies beinhaltet, dass es Gottes Absicht in seiner Ökonomie ist, sich selbst zu einem Menschen zu machen, um den Menschen im Leben und in der Natur, aber nicht in der Gottheit, zu Gott zu machen. Hier haben wir wieder viele Bibelstellen und ich möchte dich ermutigen, vor allem, dass du 2 Samuel 7, 12 bis 14 liest und dass du die unglaublich profunden und reichhaltigen, wunderbaren Fußnoten zu diesen Versen liest, von denen ich gerade nicht die Zeit habe, sie zu lesen, denn diese besonderen Verse, wenn du sie nachschaust, im Lebensstrom von 2. Samuel 7, da gab Bruder Lee Botschaft über Botschaft, einfach über diese drei Verse. Ich ermutige euch also, die Fußnoten zu diesen Versen zu lesen. Nun, Matthäus 22, 41 bis 45, gerade unmittelbar davor, haben die Pharisäer den Herrn wieder und wieder befragt mit schweren Fragen und er antwortete ihnen. Aber dann fragte er sie und stellte ihnen eine Frage und er fragte sie, das nennen wir die Frage aller Fragen. Er fragte sie das. Er sagte Folgendes. Er sagte: Was denkt ihr bezüglich den Christus? Wessen Sohn ist er? Und sie sagten: Nun, er ist der Sohn Davids. Und dann sagte der Herr zu ihnen: Wie kann dann David im Geist ihn Herrn nennen? Indem er sagt: Der Herr sage zu meinem Herrn: Sitze zu meiner rechten Hand, sitze dich hin zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Fußschemel deiner Füße mache. Dann fragte der Herr sie das: Wenn David ihn Herrn nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Mit anderen Worten, wenn der Messias der Herr Davids ist, wie kann er Sohn Davids sein? Heilige, von diesem Punkt an sagt die Bibel, dass sie es nicht mehr wagten, ihn zu fragen, weil diese Frage, wie man diese Frage beantwortet, bestimmt dein ewiges Schicksal. Denn Christus ist nicht nur der Herr Davids, er ist der Sohn Davids. Er ist der Herr Davids in seiner Göttlichkeit, er ist der Sohn Davids in der Menschlichkeit. Als der Herr Davids ist er in die Rechtsfolge von David eingetreten, indem er geboren wurde, er gezeugt wurde im Mutterleib von Maria. Er war ein unmittelbarer Nachkomme Davids. Er war in ihr gezeugt. So wurde der Herr Davids gezeugt in ihr, um der Sohn Davids zu werden. Der Herr Davids in der Göttlichkeit ist auch der Sohn Davids in der Menschlichkeit. Was bedeutet, dass er der einzigartige Gottmensch ist? Er ist derjenige, der Gott war, der sich in den Menschen einbaut und der den Menschen in Gott einbaut. Das ist absolut wunderbar. Und er ist der Prototyp für die Massenreproduzierung von vielen Gottmenschen, also uns. Nun kommen wir zu Römisch 2. Gottes Ökonomie besteht darin, dass Gott durch die Fleischwerdung zu einem Menschen im Fleisch wird, damit der Mensch durch die Umwandlung zu Gott im Geist werden kann, um Gott in den Menschen und den Menschen in Gott hineinzubauen, einen korporativen Gott-Menschen zu gewinnen. Nun sagen wir das, natürlich gegründet auf die Bibel, vor allem aber auch auf etwas, was der Kirchenvater Athanasius gesehen hat, im 4. Jahrhundert als großartiger Verteidiger des Glaubens. Jeder fundamentale Gläubige gibt zu, dass Athanasius ein großartiger Verteidiger des christlichen Glaubens war. Und das ist, was Athanasius sagte. Er sagte, Gott wurde Mensch, das ist ein direktes Zitat, er sagte, er wurde Mensch, damit wir zu Gott würden. Und das sagt er auch noch, das Wort und die Fleisch, dass wir teilhabend am Geist vergöttlicht würden, dass wir vergöttlicht werden. Nun könnten wir sagen, gegründet auf das, was der Kirchenvater Athanasius sagte, gegründet auf das, was die Bibel sagt, das Prinzip von Gottes Vorangehen auf Erden. Was ist Gottes Vorangehen auf Erden? Gottes Vorangehen ist die Menschen. Gottes Vorangehen ist es, den Menschen zu vergöttlichen, den Menschen zu Gott zu machen im Leben und der Natur. Aber natürlich nicht in der Gottheit. Natürlich nicht. Zu sagen, dass der Mensch zu Gott in der Gottheit wird, ist sicherlich eine Irrlehre. Aber zu sagen, dass der Mensch nicht zu Gott im Leben der Natur wird, ist ungläubig zu sein. Wir werden nämlich zu Gott im Leben der Natur, weil wir Gottes Leben haben. Gemäß 1. Johannes 5, 11 und 12 heißt es, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wir haben das Leben Gottes. 2. Petrus 1, 4 heißt, wir sind Teilhaber der göttlichen Natur. Also werden wir genauso wie Gott ist bezüglich seiner Natur. Wir haben sein Leben und wir haben seine Natur. Aber natürlich besitzen wir nicht seine Gottheit. Wir werden nicht ein Objekt der Anbetung auf irgendeine Weise, aber wir sind in einem gewissen Sinn vergöttlicht, um genauso zu werden wie er in Bezug auf sein Leben und seine Natur. Okay, nun gehen wir unter A weiter zu 1. Dort heißt es, die wunderbarsten, vorzüglichsten, geheimnisvollsten und allumfassendsten Umwandlungen des ewigen und reinen Gottes in seiner Menschwerdung sind Gottes Vorangehen im Menschen zur Vollendung seiner ewigen Ökonomie. Dann unter 1 heißt es, diese Umwandlungen sind die Prozesse, die der dreieine Gott machte, als er zu einem Gottmenschen wurde und die Göttlichkeit in die Menschlichkeit brachte und die Göttlichkeit mit der Menschlichkeit vermengte als ein Prototyp für die Massenproduktion vieler Gottmenschen. Er wurde zur Verkörperung des dreieinen Gottes, indem er Gott zu Menschen brachte und Gott kontaktierbar, berührbar, empfangbar, erfahrbar, begehbar und genießbar machte. Wow. Heilige, ist es nicht wunderbar, dass durch den Prozess, den Gott durchlaufen hat, indem er ein Mensch wurde und das menschliche Leben und dann das Sterben eines allumfassenden Todes am Kreuz durchlaufen hatte, indem er danach in eine allübertreffende Auferstehung eintrat, um der lebengebende Geist zu werden und sich nun austeilt in unseren Geist, hat er Gott kontaktierbar gemacht. Heilige, wir sind aus dem einzigen Grund hier in dieser Versammlung, um Gott in unserem Geist zu berühren. Was für ein erstaunliches Wunder ist es, dass wir Gott berühren können, dass wir Gott kontaktieren können, Gott empfangen können, Gott erfahren können, in Gott hineinkommen können und Gott genießen können. Nun 2 sagt, Gott spricht von diesen Umwandlung in Hosea 11,4. Er sagt, mit menschlichen Seilen zog ich sie, mit Stricken der Liebe. Die Ausdrücke mit menschlichen Seilen und mit Stricken der Liebe weisen darauf hin, dass Gott uns in seiner göttlichen Liebe nicht auf der Ebene der Göttlichkeit, sondern auf der Ebene der Menschlichkeit liebt. Gottes Liebe ist göttlich, aber sie erreicht uns in menschlichen Seilen, das heißt durch die Menschlichkeit Christi. Die Seile, was sind die Seile? Das sind die Umwandlungen, die Prozessschritte, mit denen Gott uns zieht. Und sie schließen die Fleischwerdung, das menschliche Leben, die Kreuzigung, die Auferstehung und die Auffahrt Christi ein. Nun, es ist doch all, in der Auferstehung wurde der lebengebende Geist, in der Auffahrt wurde der ausgegossene Geist. Er wurde in der Auferstehung der lebengebende Geist, um sich in uns einzuatmen. Und in der Auffahrt wurde zum ausgegossenen Geist, um sich selbst uns auszugießen, um unsere Überkleidung mit Kraft zu werden aus der Höhe. Das also sind all seine Prozessschritte, das sind die Seile des Menschen. Ich setze vor, das heißt, durch all diese Prozessschritte die Christus in der Menschheit unternahmen, dass uns Gottes Liebe in seiner Errettung erreicht. B heißt, getrennt von Christus könnte die immerwährende Liebe Gottes, seine unveränderliche, unterwerfende Liebe in Bezug auf uns nicht vorherrschend sein. Die unveränderliche Liebe Gottes ist vorherrschend, weil seine Liebe in Christus, mit Christus, durch Christus und für Christus ist. C heißt, immerwährende Liebe ist immer siegreich. Schließlich wird Gottes Liebe trotz unseres Versagens und unserer Fehler den Sieg erringen. Wisst ihr, Heilige, ich kann es niemals mehr vergessen, wie wir mit einigen wenigen Brüdern mit Bruder Lee waren. Und er sagte einem Bruder natürlich, wussten wir damals noch nicht, was Bruder Lee wirklich diesem Bruder sagte. Aber dieser Bruder wusste es und Bruder Lee wusste es auch. Und ich hatte eine Idee. Bruder Lee hatte gerade diesem Bruder gesagt. Er sagte, Bruder, ich möchte dir sagen, es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Was ich davon mitnahm war, weißt du, Bruder Ed oder irgendein Bruder, egal, was du gemacht hast, egal wie viele Fehler du gemacht hast, egal, weißt du, wie sehr du vom Weg abgekommen bist, wie ein Schaf, das eine Schaf in Lukas 15, es ist niemals zu spät. Und ich würde Folgendes hinzufügen, Gott gibt niemanden auf. Er hat dich nicht aufgegeben, er hat mich nicht aufgegeben. Und darum schauen wir uns heute an, weil er uns nie aufgegeben hat. Und Heilige, es ist für uns nie zu spät in Gottes Augen. Also sagt Römer 8, in all diesen Dingen überwältigt durch ihn, der uns geliebt hat. Wow. Und es heißt auch, dass nichts in diesem Universum uns von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus, unserem Herrn, ist. Nun kommen wir zu B. Dort heißt es, die Umwandlung des dreiteiligen Menschen ist Gottes Vorangehen, den Menschen zu vergöttlichen, den Menschen mit dem verarbeiteten, also durch einen Prozess gegangenen und vollendeten dreinen Gott zusammenzusetzen. Als Gott ihm erschien, sah Hiob Gott, um Gott zu gewinnen, damit er von Gott für den Vorsatz Gottes umgewandelt würde. Wisst ihr, Heilige, gemäß 2. Korinther 3,18 bedeutet Gott zu sehen, Gott zu gewinnen. In Vers 16 von 2. Korinther 3 heißt es, wann immer das Herz sich zum Herrn wendet, wird der Schleier weggenommen. Dann heißt es in Vers 18, dass wir alle mit unverschleiertem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen und widerspiegeln. Wir Wir sehen und widerspiegeln die Herrlichkeit des Herrn wie ein Spiegel. Unser Herz ist wie ein Spiegel. Und wie ein Spiegel betrachten wir die Herrlichkeit des Herrn und widerspiegeln wir die Herrlichkeit des Herrn. Wir werden so umgewandelt in dasselbe Bild. Von einem Maß von Herrlichkeit zu einem anderen Grad von Herrlichkeit, wie es von dem Herrn Geist geschieht. Wenn wir unser Herz dem Herrn zuwenden, wird der Schleier weggenommen. Wir sehen den Gott der Herrlichkeit. Und wenn wir den Gott der Herrlichkeit sehen, gewinnen wir im Grunde genommen Gott. Den Gott der Herrlichkeit zu sehen, bedeutet, den Gott der Herrlichkeit zu gewinnen. Und wenn wir umgewandelt werden von einem Grad von Herrlichkeit zu einem anderen Grad von Herrlichkeit, und nun unter eins heißt es, Gott sehen führt zur Umwandlung unseres Seins in Gottes Ebenbild. Je mehr wir ihn daher als den vollendeten Geist in unserem Geist anschauen, desto mehr empfangen wir alle seine Bestandteile in unser Sein hinein, als das göttliche Element, um unser altes Element zu beseitigen, damit unser ganzes Sein neu wird. Unser Christenleben besteht nicht darin, dass wir uns äußerlich verändern, sondern darin, dass wir von innen heraus umgewandelt werden. Also, Heilige, wie wir den Herrn anschauen können, ist in unserem Geist. 1. Petrus 3,4 lehrt, unser Geist ist der verborgene Mensch des Herzens. Epheser 3,16, unser Geist der innere Mensch. 1. Petrus 3,4, unser Geist ist der verborgene Mensch des Herzens. Das bedeutet, unser Herz umgibt unseren Geist. Unser Herz, das hauptsächlich aus unserem Verstand, Gefühl und Willen besteht, aber auch unserem Gewissen, das Teil ist von unserem Geist und Teil von unserem Herzen, aber das meiste von unserem Herzen umschließt unseren Geist. Unser Geist, also der verborgene Mensch des Herzens. Wenn also unser Herz sich dem Herrn zuwendet, wenden wir uns hin, ihn anzuschauen, ihn zu betrachten. Wir wenden unser Herz im Geist, ihn anzuschauen, und umso mehr wir ihn anschauen, als den vollendeten Geist in unserem Geist, umso mehr empfangen wir all seine göttlichen und mystischen Bestandteile in unser Sein hinein zu unserer Umwandlung. Wissen, dass der Geist gemäß des Schattenbilds in 2. Mose 30, 22 bis 25 der allumfassende, zusammengesetzte Geist ist, der all die Elemente seiner Person, seines Werkes, alles, was er erreicht hat, was er für uns erlangt hat, enthält. So können wir all Bestandteile empfangen, indem wir ihn anschauen. Nun kommen wir zu zwei. Wir können im täglichen Prozess der Umwandlung bleiben, indem wir unser Herz zum Herrn hinwenden und dass wir ihn mit unverschleiertem Angesicht sehen und widerspiegeln können. Ein unverschleiertes Angesicht ist ein Herz, das sich zum Herrn hinwendet. Heilige, nehmt das nicht für selbstverständlich. Nehmt es nicht für selbstverständlich, dass ihr euer Herz dem Herrn zuwendet. Sagt dem Herrn einfach her, ich übe meinen Geist des Glaubens. Das ist 2. Korinther 4, 13. Unser vermengter Geist ist ein Geist des Glaubens. Wir können also sagen, Herr, gerade jetzt übe ich meinen Geist des Glaubens, um mein Herz dir zuzuwenden. Ich wende mein Herz dir zu mit aller Macht, mit aller Kraft. Ich wende mein Herz dir zu, um dich zu bestaunen und anzuschauen. Das ist eine großartige Sache. Schau mal hier, was unter 2 passiert. Unser Herz zum Herrn hinzuwenden bedeutet, den Herrn zu lieben. Je mehr wir den Herrn lieben, desto mehr wird unser Herz dem Herrn gegenüber offen sein und wir werden einen Weg haben, sich aus unserem Geist in alle Teile unseres Herzens hinein auszubreiten. Heilige, darum ist es entscheidend wichtig, jeden Tag, sogar den ganzen Tag über zu sagen, Herr Jesus, ich liebe dich. Sei eine Herr Jesus, ich liebe dich Person. Das ist die Art von Person, die wir sein sollten. Schauen wir uns B an. Unser Herz zum Herrn hinzuwenden, unser Herz dem Herrn zu öffnen, ist der Schlüssel für unser Wachstum im Leben. Wir können unser Herz dem Herrn öffnen, indem wir einfach zum Herrn sagen, oh Herr, ich liebe dich, ich möchte dir gefallen. Machen wir weiter. Wir können unser Herz dem Herrn zuwenden, indem wir einfach dem Herrn sagen, Herr, ich liebe dich, ich möchte dir gefallen. Heilige, mach dieses Gebet zu eurem Gebet. Das sollte nicht nur auf der Seite der Gliederung stehen. Wir sollten sagen, oh Herr, ich liebe dich wirklich, Herr. Gefallen. Ich möchte wie Henoch sein, wie er beschrieben ist in Hebräer 11, Verse 5 und 6. Und da heißt es, bevor Henoch entrückt wurde, hatte das Zeugnis erlangt, dass er Gott wohlgefallen hatte. Heilige, es ist eine gute Sache, dies dem Herrn zurückzubeten und dem Herrn zu sagen, Herr Jesus, ehe ich gehe, um dir zu begegnen, ehe ich zurückkehre, möchte ich das Zeugnis auf dieser Erde haben, in deinem Angesicht, dass ich eine Person bin, die dir wohlgefällig ist. Amen. C heißt, wenn wir den Herrn Tag für Tag in allen Situationen anschauen, Psalm 27,4, werden wir die Herrlichkeit des Herrn widerspiegeln und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in sein Bild umgewandelt werden. Schauen wir uns D an. Das wird sehr praktisch. Hier heißt es, viele Christen sind nicht fröhlich. Das ist eine Tatsache, eine tragische Sache. Christen zu sehen, die nicht fröhlich sind. Wisst ihr, Brüder und Schwestern, ich würde nie vergessen, als ich heiratete, ich versuche mich zu erinnern, es war der Tag vor meiner Hochzeitstag und Ruth und ich, ihr Vater war ein Pastor draußen in West Kansas, in dieser kleinen Stadt, irgendwo in der Mitte von nirgendwo, im Niemandsland. Dort waren einfach nur Weizenfelder, weißt du, Ruths Vater, weil er ein Pastor war, heiratete er uns und wir taten das in Gemeinschaft mit den führenden Brüdern, mit den leitenden Brüdern in Houston und natürlich Bruder Joe Davis ist, beobachte das, er war einer der leitenden Brüdern, der uns beraten hat, dass wir den Vater von Ruth uns die Ehezeremonie machen lassen würden. Also taten wir das. Und so musste ich zum Rathaus gehen, um die Lizenz zum Heiraten zu erlangen, glaube ich. Ich ging zum Rathaus, dort war ein Richter und ich weiß nicht, wie das zuging, aber der Richter und ich fingen an, miteinander uns zu unterhalten und wir merkten, dass wir beide errettet waren vom Herrn, dass wir beide gläubige Christen waren, dass wir beide wiedergeborene Christen waren, dass wir beide den Herrn liebten. Und so bat ich ihn, ich sagte, und er hieß Gordon, ich weiß immer noch seinen Namen, ich sagte, Bruder Gordon, wie sind Sie errettet worden? Und das sagte er, sagte, Ed, ich kam, es war entweder Freitagabend oder Samstagabend, ich kam in mein Apartment, nachdem ich ausgegangen war, eine Party, ich war so fertig, ich bin auf meiner Couch zusammengebrochen. Er sagte, und ich schaltete das Fernsehgerät ein, ich brach auf meiner Couch zusammen, ich war so fertig. Und stell dir vor, wer im Fernsehen zu hören war. Es war Billy Graham und der verkündete das Evangelium. Und Gordon sagte mir, Ed, ich war so fertig, dass ich mir nicht aufstehen konnte. Ich hatte nicht die Kraft, den Fernseher auszuschalten. Er sagte, Ed, weißt du, was passierte? Billy Graham gab eine Evangeliumsbotschaft und am Ende der Botschaft hat er Menschen eingeladen, den Herrn anzunehmen und ich betete mit ihm mit. So betete ich. Und genauso wie er betete, betete ich. Und ich empfing den Herrn an diesem Abend. Ich bin neben meiner Couch niedergekniet, völlig fertig nach einer durchzechten Nacht und ich empfing den Herrn als meinen Leben, meinen Retter. Heilige, er ist so dynamisch errettet worden, dass er sogar ein Richter wurde. Stell dir vor, ein Richter wurde er. Man muss doch eine rechte Menschlichkeit haben, um ein Richter zu sein. Aber Heilige, ich möchte euch sagen, dass ich diesen Bruder liebte. Und jedes Mal, wenn wir eine kleine Urlaub haben, weißt du, Ruth und ich, dann besuchen wir in Kansas ihre Eltern und wir besuchen ihren Vater, wo ihr Vater sprechen würde in diesem Gemeindegebäude. Und da sah ich Gordon dort. Und er saß dort und ich schaute ihn an und er sah so traurig drein. Und es tat mir so leid, dass er traurig war. War nicht sein Fehler. Es war nicht sein Fehler. Dass er nicht traurig war, war nicht sein Versäumnis. Es war einfach, dass nachdem du ein Christ geworden bist, und ich erinnere mich dran, als ich gerettet wurde, weißt du, und ich werde dir nicht mein Zeugnis erzählen, mein eigenes Zeugnis, aber ich wurde in einem Waschsalon errettet. Ich las da ein Traktat des Evangeliums, das da auf dem der Waschmaschine lag. Und während ich in diesem Waschsalon, während meine Kleidung gewaschen wurde, wurde ich gewaschen im Blut Christi. Ich wurde gewaschen mit dem Geist Christi. Und ich erinnere mich, wie ich mich fragte, was mache ich denn jetzt? Nun bin ich jetzt offensichtlich ein Christ. Das Traktat sagt, dass ich ein Christ bin, dass die Bibel sagt, dass ich ein Christ bin. Aber ich weiß nicht, wie man Christ sein soll. Nun, durch die Gnade des Herrn merke ich, wenn ich ein Christ bin, dann sollte ich besser die Bibel lesen. Also ging ich zurück in mein Apartment. Ich hatte einen Zimmergenossen und ich fing an, die Bibel zu lesen. Und umso mehr ich die Bibel las, umso mehr spürte ich die Gegenwart Gottes. Weißt du, wenn du ein Neuling bist, wenn du ein neugeborenes Baby in Christus bist, dann tut der Herr für dich besondere Dinge. Es ist wie wenn du ein neues Baby hast. Du tust besondere Dinge für dieses Baby. Und selbst wenn das Baby unsinnige Laute von sich gibt, weißt du, das Baby sagt Gaga oder Gu, und du sagst einfach, oh, er spricht schon etwas. So ist es, wenn die Zeugnisse geben in den Versammlungen. Sie können irgendwas durcheinander sagen. Und all dies, die Heiligen freuen sich und rufen begeistert, Amen, wunderbar. Aber wenn ich dasselbe sagen würde, würde keiner heute mir Amen, wunderbar sagen. Sie würden sagen, Ed, warum bist du nach so vielen Jahren des Gläubigseins immer noch so unverständlich? Mein Punkt ist, was ich sagen will, ist, dass der Herr mir gnädig war. Ich kam freudig aus seiner Gegenwart. Aber eines Nachts, als ich die Bibel las, würde ich sagen, es war 2 Wochen, nachdem ich den Herrn empfangen hatte, bekam ich so gefühlt von meinen Sünden. Keiner sagte mir, dass ich ein Sünder war. Aber ich merkte, dass ich ein Sünder war. Ich erkannte, wie sündig ich war. Ich fing an zu weinen. Ich ging in meine See und mein in das Badezimmer von meinem Genossen und mir. Ich habe den Fassan angeschaltet, volle Pulle, weil ich wollte nicht, dass er mich weinen hört. Also umso mehr ich die Dusche und die Wasserhahn auftrete, bekannte ich meine Sünden. Ich bekannte all meine Sünden und umso mehr ich bekannte, umso mehr weinte ich. Umso mehr weinte ich, umso mehr wurde ich vom Geist erfüllt. Umso mehr ich vom Geist erfüllt wurde, umso mehr wurde ich erfüllt mit dem Herz meiner Freude. Weißt du, schließlich konnte ich nicht mehr aufhören zu weinen und ich sagte mir selber, weißt du was, die Wasserrechnung wird unmöglich werden, es wird zu teuer werden, wenn ich das Wasser weiter anlasse. Also stellte ich den Wasserhahn wieder aus und ich lief raus. Ich machte einen langen Spaziergang und ich weihte mein ganzes Leben dem Herrn. Ich wusste nicht, dass man das so macht, aber ich habe mich einfach den Herrn verliebt von da an. So sagte ich, Herr, ich gebe dir mein ganzes Leben. Weißt du, von diesem Punkt an fange ich an, ein freudiger Christ zu sein. Aber ich würde sagen, ungefähr ein Jahr danach, irgendwie, ich werde dir nicht die ganze Geschichte erzählen, kam ich zu meiner ersten Versammlung in der Gemeinde in Houston. Und von diesem Punkt an fing ich an zu lernen, den Herrn zu genießen. Heilige, nehmt das nicht für selbstverständlich. Heilige, der Herr hat uns gezeigt, wie wir genießen können. Du kannst seinen Namen anrufen, du kannst sein Wort beten lesen, du kannst das Evangelium predigen, du kannst mit den Heiligen Gemeinschaft haben. Es gibt so viele Wege, den Herrn zu genießen. Heilige, jeden Tag gib dich dem hin, einfach den Herrn zu genießen. Aber ich möchte dir nochmals sagen, ich lese diesen Punkt. Viele Christen sind nicht glücklich, nicht fröhlich, weil der Geist in ihnen nicht glücklich ist. Darum sagte Paulus in Epheser 4,30, betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes. Mit anderen Worten, macht den Heiligen Geist Gottes, der in deinem Geist wohnt, nicht unglücklich. Wenn du ihn unglücklich machst, wirst auch du unglücklich sein. Du musst es also auf eine Weise verhalten, pass gut auf, wenn du den Herrn genießt, dass er glücklich in dir ist. Wenn du Christus lebst, wenn du Christus groß machst, wenn du Christus berührst, wird er glücklich sein in dir und du wirst ein fröhlicher Christ sein. Okay, lesen wir D. Nach dem Strichpunkt. Wenn wir unser Herz nicht zum Herrn hinwenden, damit der Geist des Herrn aus unserem Geist in unser Herz hinein ausbreitet, werden wir uns eingeengt und niedergeschlagen fühlen. Dann fühlen wir keinerlei Freiheit. Erinnert euch, Vers 16 sagt in 2. Korinther 3, wann immer das Herz sich dem Herrn zuwendet, ist der Schleier weggenommen. Dann sagt Vers 17, der Herr ist der Geist und wo der Geist des Herrn ist, dort ist Freiheit. Dort ist Freiheit. Wenn wir also unser Herz dem Herrn zuwenden, in unserem Geist, genießen wir den Herrn als Freiheit in uns. Wir sind nicht mehr gebunden, wir sind nicht mehr bedrückt, wir sind nicht mehr eingeschränkt. Wir sind nicht mehr bedrückt und niedergeschlagen. Wir sind voller Freude. Wir fühlen uns nicht mehr eingeengt. Wir fühlen uns freigesetzt. Gut. Weitermachen, wir kommen zu Punkt E. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3,17. Pass gut auf. Wenn jemand sagt, dass eine Versammlung langweilig ist, müssen wir erkennen, dass derjenige selbst innerlich gelangweilt ist. Aber wenn wir unser Herz zum Herrn hinwenden, genießen wir den Geist als unsere Freiheit. Manchmal sagen das vielleicht die jungen Leute, ach, diese Versammlung ist so langweilig, ich habe das alles schon gehört, ich habe das schon getan, ich war dort schon. Heilige, wenn ihr diese Haltung habt, dann sollten wir für euch ein Begräbnis organisieren. Ihr sollt in einem Sarg liegen. Heilige, Heilige, hört zu, keine Versammlung sollte langweilig für uns sein, keine Versammlung. Du sagst nun, Bruder Ed, ich habe schon gehört, dass du es vorher gesagt hast, aber das spielt keine Rolle. Vielleicht hast du mich das auch schon vorher sagen hören, aber vielleicht hast du den Geist noch nie gehört, wie er das zu dir gesagt hat. Vielleicht hast du die Offenbarung nie so gesehen wie gerade jetzt. Vielleicht war es zuvor einfach nur Information, auch wenn es gleich klang. Vielleicht war es keine frische Offenbarung, keine tiefe Offenbarung für dich. Vielleicht wird es erst jetzt für dich Offenbarung. Und wenn es Offenbarung wird, wird der Geist in dir zur Freiheit. Der Geist wird deine Freiheit. Heilige, sag darum niemals, wenn du denkst, eine Versammlung ist langweilig, das ist ein Anzeichen dafür, dass eigentlich du gelangweilt bist, dass du langweilig bist. Nicht nur bist du gelangweilt innerlich, du bist eine langweilige Person geworden. Das ist ein Anzeichen, dass du, dein Herz, nicht dem Herrn zugewandt ist. Weil wenn dein Herz dem Herrn zugewendet ist, wirst du den Geist in dir als eine Freiheit genießen. Nun kommen wir zu F. Sobald der befreiende Geist den Weg hat, sich in alle Teile unseres Herzens auszubreiten, sind wir befreit, auch über allem und frei. Diese Freiheit ist Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes und der Ausdruck Gottes ist. Wir fühlen uns edel, ehrenhaft und herrlich, weil wir in sein Bild umgewandelt werden. All diese Worte werden verwirklicht in 2. Korinther 3,16, 17 und 18. Heilige, wann immer ich das lese, Ich habe das so zusammengestellt, ich habe das oft gelesen. Es war heute so frisch für mich, weil ich es Gebet dem Herrn zurückgebetet habe. Ich sagte: Herr, ich bete, dass ich freigesetzt werde. Herr, sagte ich, mach mich durchdringend. Herr, befreie mich von jeder Weise von Gebundenheit. Sei meine Herrlichkeit, Herr. Ich bete, dass ich dich genieße als Gottes Gegenwart und dass der Ausdruck Gottes mein Ausdruck wird. Ich sagte: Herr, sei meine Ehre, sei meine Würde, sei meine Herrlichkeit. Weißt du, wenn du das dem Herrn zurückgebetet hast, da ging es mir so, und dir wird es auch so gehen, fort, dass da dass eine Antwort in meinem Sein war. Ich sagte also nochmal: Bete kurze Gebete über diesen Punkten, und der Herr als der Geist wird dich in die Wirklichkeit davon hineinführen. Nun kommen wir zu C. Die Umwandlung bringt uns in einer Form der Form des alten Menschen, in eine andere Form, die Form des neuen Menschen. Der Herr vollbringt dieses Werk der Umwandlung durch das Töten des Todes Christi. In 2. Korinther 14 bis 12 heißt es, Paulus sagte, dass wir immer in unserem Körper das ins Tode gebracht werden von Jesus umhertragen, das Leben Jesu auch an unserem Leib offenbar werde. Als Paulus diesen Ausdruck gebrauchte, das zu Tode gebracht werden von Jesus, also spricht er von dem Töten von Jesus. Heilige im allumfassenden Geist ist der überreiche Versorgung des Geistes Jesu Christi, dort ist das tötende Element des Kreuzes. Wenn wir also wirklich den Herrn als den Geist genießen, werden die negativen Dinge in unserem Verstand, Gefühl und Willen, selbst in unserem Körper, getötet, abgetötet durch die Tötungskraft des Kreuzes, die verwirklicht wird als der allumfassende Geist. Nun, eins sagt das. In 2. Korinther 14 sagt Paulus, dass wir alle Zeit das zu Tode gebracht werden, von Jesus im Leib umhertragen. Zu Tode gebracht werden bedeutet töten. Der Tod Christi tötet uns. Darum, und ich mag diesen Teil der letzten drei Verse dieses Abschnittes, 1. Korinther 15, 31, da sagt Paulus: Ich sterbe täglich. Wisst ihr, Heilige, dieser wunderbare Bruder, den ich sehr liebe, er hatte einen Rahmen mit einem Zitat eingerahmt und er hatte: Stirb einen Tag nach dem anderen. Ich habe das genossen. Was er meinte war: Ich sterbe täglich. Was bedeutet es, täglich zu sterben? Natürlich hat Paulus täglich mit dem physischen Tod zu tun gehabt, aber es bedeutet auch: Wir müssen uns selbst sterben jeden Tag. Wir sterben täglich. Wir verleugnen uns. Wir setzen uns zurück. Wir verleugnen uns. Wie soll ich sagen? Wir verleugnen und verneinen unsere seelischen Genuss, sodass wir den göttlichen und mystischen Genuss des dreien Gottes haben können. Was ist großartiger, als den durch einen Prozess gegangenen und vollendeten dreien Gott zu genießen? Nichts ist großartiger als das. Gott hat Seele, Verstand und Gefühl und den Willen zum Genuss geschaffen, aber er möchte nicht, dass wir andere Dinge als ihn genießen. Er hat uns erschaffen mit Verstand, Gefühl und Willen, damit wir ihn genießen. Wenn wir also ihn kontaktieren in unserem Geist, wird der Genuss von unserem Verstand, Gefühl und Willen, die Gedanken Gottes werden in unseren Verstand hinein infundiert, um unsere Gedanken zu werden, die Gefühle Gottes werden in unsere Emotionen infundiert, um unsere Gefühle zu werden, und die Absichten Gottes werden in unseren Willen infundiert, um unsere Entscheidungen zu werden. Das ist unser Genießen des dreinen Gottes. Jetzt kommen wir zu zwei. Da heißt es, der Tod Christi ist im zusammengesetzten Geist. Der Geist ist die Anwendung des Todes Christi und seine Wirksamkeit. Das ist das Schattenbild von 2. Mose 30, 22 bis 25. Der Geist ist die Anwendung des Todes Christi und seine Wirksamkeit. Wenn du es noch nie getan hast, selbst wenn du es getan hast, möchte ich dich ermutigen, zurückzugehen zu 2. Mose 30, Vers 22 bis 25. Bete über diese Verse, bete über den Fußnoten, die dir diese Verse aufschließen. Weißt du, diese zusammengesetzte Salbölmischung, die den zusammengesetzten Geist veranschaulichen, besteht aus Olivenöl. Olivenöl bezeichnet den Geist Gottes, aber hat weitere Zutaten. Da ist Myrrhe, Zimt, Kalmus und Kassia, die zugefügt wurden. Weißt du also, wir können eine ganze Konferenz nur über diese Verse halten, aber ich würde Folgendes sagen in Kürze. Myrrhe bezeichnet den Tod Christi, Zimt bezeichnet die Süße und Wirksamkeit des Todes Christi, Kalmus bezeichnet die kostbare Auferstehung Christi und Kassia bezeichnet die abschreckende Kraft von Christi, Auferstehung. Also Heilige, wenn wir den Namen des Herrn rufen, weißt du, Hohelied 1 sagt, sein Name ist ein ausgegossenes Salböl. Wenn wir also Herr Jesus, oh Herr Jesus rufen, ich brauche dich gerade jetzt, sein Name, den wir angerufen haben, ist ein Salböl. Das sozusagen dieses Salböl ausgegossen in unseren Verstand, Gefühl und Willen. Und all diese Elemente im zusammengesetzten Geist, im Tod Christi, die Süße und Wirksamkeit seines Todes, seine Auferstehung und die abstoßende, den Feind zurückstoßende Wirkung seiner Auferstehung, all das wird ausgegossen in unser Sein. Nun kommen wir zu 3. Das Christenleben ist ein Leben, das die ganze Zeit unter dem Töten durch den zusammengesetzten Geist steht. Dieses tägliche Töten wird durch den innewohnenden Geist mit der Umgebung als ertötenden Waffe ausgeführt. Wir haben also den innewohnenden Geist, der das tötende Element des Kreuzes enthält. Aber der Herr als der Geist gebraucht auch unsere Umgebung als das tötende, als die tötende Waffe. So arrangiert der Geist unsere äußeren Umstände. Und wir haben schon hingewiesen auf Römer 8,28, dass alle Dinge zusammenwirken zum Guten. Und manche sagen, das Gute hier, sagen viele Gläubige, das Gute bedeutet, egal durch was ich gehe, alles wird sich zum Guten wenden. Mit anderen Worten, ich bin mit einem Auto in einen Unfall verwickelt, nun ich werde ein besseres, ein schöneres, neues Auto bekommen. Ich hatte ein Ford-Auto, jetzt habe ich einen Unfall, nun ich werde einen BMW bekommen. So werden sich alle Dinge zum Guten auswirken. Aber das ist hier nicht gemeint. Das natürlich ist ein extremes Beispiel. Wisst ihr, das Gute hier in Vers 8 wird uns in Vers 28 und Vers 29 erklärt. Was ist das Gute? Das Gute ist, dass wir umgewandelt werden, das Bild des erstgeborenen Sohnes Gottes. Und diese Gleichgestaltung bedeutet, dass wir innerlich geformt werden gemäß dem Bild von Gottes Sohn. Der Umwandlung. Das Gute hier ist also, dass bedeutet, alle Personen, alle Situationen, alle Umstände, alle Umgebungen, alles wirkt zusammen für das Gute dessen, dass wir umgewandelt und gleichgestaltet werden, dem Bild Christi. Lass mich das noch ein bisschen entfalten. Wir können sagen, der Geist in unserem Geist ist der große Töter. Er tötet all die negativen Dinge in unserem Sein, aber er braucht ein Tötungsinstrument. Er braucht sozusagen ein, in Anführungszeichen, Messer. Und dieses Messer, mit dem er uns töten kann, ist unsere Umgebung. Ist unsere Umgebung, die uns tötet. Okay, nur unter 4 heißt es, unter der göttlichen und souveränen Anordnung Gottes wirken durch das Töten des Todes Christi alle Dinge zu unserem Guten, zu unserer Umwandlung zusammen. Das Gute in Römer 28 hat nichts mit physischen Personen, Angelegenheiten oder Dingen zu tun. Nur einer ist gut, Gott. Heilige, Psalm 68, 19a ist ein wunderbarer Vers, den wir morgen beten können. Wir, wisst ihr, diesen Vers, der Vers sagt, gesegnet ist der Herr, der uns täglich mit Gutem belädt. Gott ist unsere Errettung. Weißt du, gleich nach dem Wort Gutem kommt das Wort Gott. Er belädt uns mit Gutem. Gott ist unsere Errettung. was es heißt, ist, das Gute ist Gott und Gott ist das Gute. Im Evangelium sagt der Herr eindeutig in Lukas 18, 19, er sagt einer Person, warum kennst du mich gut? Keiner ist gut außer einem Gott. Was zeigt das uns? Das zeigt uns, der Herr Jesus ist Gott selbst. Niemand ist gut außer Gott. Damit alle Dinge zusammenwirken zum Guten, bedeutet, dass er uns mit dem Guten Tag für Tag belädt und das bedeutet, dass er uns in der Gegenwart Gottes belädt. Und jetzt kommen wir zu Punkt B. Und da heißt es, alle Personen und alle Situationen in Bezug auf uns werden vom Geist Gottes so arrangiert, dass sie seinem Wirken in uns entsprechen, damit wir umgewandelt und dem Bild des erstgeborenen Sohnes Gottes gleichgestaltet werden können. In D heißt es, die Umwandlung findet in uns statt, wenn wir die Züchtigung des Heiligen Geistes erfahren. Heilige, die Züchtigung des Heiligen Geistes wird des Heiligen Geistes ist das, von dem wir sprechen. Der Herr gebraucht unsere Umgebung, alle Personen, Situationen, Umstände, alle Arten von Prüfungen und Leiden, um unsere natürlichen Menschen niederzureißen. Vielleicht sind wir eine absolute Person in unserem natürlichen Menschen, sogar unabhängig von Christus. Nun, der Herr muss diese Absolutheit niederreißen, wie es getan mit Petrus. Petrus sagte, wenn jeder dich verleugnet, Herr, ich werde dich nicht verleugnen. Ich bin absolut, Herr. Vielleicht sind es diese Jünger nicht, aber ich schon. Ich werde dich niemals verleugnen. Und der Herr sagte, Petrus, Petrus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Das ist Petrus widerfahren. Danach konnte Petrus niemals mehr in seine natürliche Absolutheit vertrauen. Er musste Christus nehmen von dort an. Er musste Christus als seine Absolutheit aus Gott nehmen. So, die Disziplin, die Züchtigung des Heiligen Geistes, ist das Abreißen und Niederreißen, das Wirken des Heiligen Geistes, um uns zu brechen, unserem natürlichen Menschen, um uns neu zu strukturieren, neu aufzubauen mit der göttlichen Dreieinigkeit und all seinen Reichtümern. Das ist die Disziplin des Heiligen Geistes. So, in 1 und 2 heißt es, also Punkt 1 und 2 erklären die Disziplin des Heiligen Geistes und das heißt, das Werk des Geistes in uns bedeutet es, dass wir als ein neues Wesen in unserem neuen Sein aufgebaut werden. Aber das Werk des Geistes äußerlich ist es, jeden Aspekt unseres natürlichen Seins durch unsere Umgebung niederzureißen. 2 sagt, wir sollten mit dem innerlich wirkenden Geist zusammenarbeiten und die Umgebung akzeptiert, die Gott für uns arrangiert hat. Schließlich Römisch 3. Dienst ist das Resultat von Offenbarung plus Leiden. Was wir sehen, wird durch Leiden uns eingewirkt. Daher ist das, was wir erreichen, das, was wir sind. Wir können das Beispiel einer Vase verbrauchen, um das zu veranschaulichen. Wenn du eine Vase hast und du malst ein wunderschönes Bild auf diese Vase, kann dieses Bild verglichen wird mit einer Offenbarung, die wir empfangen. Aber wenn jemand diese Vase macht und ein schönes Bild auf diese Vase malt, dann muss er diese Vase in den Ofen schieben. Und indem er die Vase in den Ofen gibt, wird das auf die Vase gemalte Bild auf die Vase gebrannt werden, um Teil der Vase zu werden. Das Bild ist die Vase, genau genommen. Wenn du jetzt das Bild berührst, berührst du die Vase. Also ist Dienst der Ausfluss von Offenbarung. Das ist das Bild, aber das genügt nicht. Leiden muss dazukommen, das ist der Ofen. Dann wird die Offenbarung zum Teil von dir, es wird zu dir. Also sagt A, obwohl es viele Diener gibt, haben sie nur einen Dienst, den Dienst des neuen Bundes für die Vollbringung von Gottes neutestamentlicher Ökonomie. Unsere Zusammenarbeit mit Christus dient der Ausführung dieses einzigartigen Dienstes, dem Darreichen von Christus für den Aufbau seines Leibes. B heißt, als ein Ganzes besitzt der Leib einen einzigen kooperativen Dienst, weil dieser Dienst das Dienen des Leibes Christi ist, weil der Leib viele Glieder hat, haben alle Glieder ihren eigenen Dienst für die Ausführung des einen Dienstes. C. Der Dienst ist dazu da, den Christus, den wir erfahren haben, darzureichen. Der wird durch die Erfahrungen der Reichtümer Christi zusammengesetzt, hervorgebracht und gebildet, die wir durch Leid, verzehrenden Druck und die tötende Wirkung des Kreuzes gewonnen haben. Eins. Das ist ja wunderbar. Der Dienst des Geistes dient dazu, dass wir zum hohen Gipfel der göttlichen Offenbarung kommen, indem wir Christus als den Geist, der das Leben gibt, darreichen. Heilige, wir werden in dem kommenden internationalen Ältesten- und verantwortlichen Leitertraining sehen, dass es drei Aspekte des Dienstes gibt, die ich hier festgehalten habe. Diese drei Aspekte des Dienstes beziehen sich auf die drei Aspekte der neuen Erweckung. Damit der Herr uns in eine neue Erweckung hineinbringen kann, um dieses Zettel zu wenden, müssen wir auf dem höchsten Gipfel der göttlichen Offenbarung anlangen. Das ist der Dienst des Geistes. Wie kann ich das sagen? Weil es in Offenbarung 217a heißt, der Geist und die Braut sagen. Das bedeutet, der Geist hat die Braut zu einem solchen Ausmaß durchsättigt, dass der Geist und die Braut eine einzige Einheit bilden. Der Geist und die Braut sind nun völlig vereint, vermengt und ineinander einverleibt als eine einzige Einheit. Wenn sie also sprechen, sprechen sie als eine Person. Das bedeutet, dass die Braut sind wir völlig christifiziert. Das ist der hohe Gipfel der göttlichen Offenbarung. 2 sagt, der Dienst der Gerechtigkeit dient dazu, dass wir in den Lebenswandel des Gottmenschen hineinkommen, den wir Christus nicht nur als unsere objektive Gerechtigkeit, sondern auch als unsere subjektive und ausgelebte Gerechtigkeit für den echten Ausdruck Christi darreichen. Der Dienst der Versöhnung dient dazu, dass wir die Menschen gottgemäß weiden, in einer mit Christus, in dem himmlischen Dienst des Weidens, dem wir Christus als das Wort der Versöhnung darreichen und wir Gottes Volk in ihren Geist als das Allerheiligste hineinbringen können, damit sie zum Menschen im Geist werden. Und dass dieser Punkt beschreibt die neue Erweckung. Denn Punkt 2 uns gezeigt, dass wir gemeinschaftlich in das Gott-Mensch-Leben eintreten müssen. Und Punkt 4 sagt uns, indem wir vollständig in einen solchen wunderbaren Dienst in seinen drei Aspekten eintreten, wird der Herr einen Weg haben, die Gemeinden in eine neue Erweckung zu bringen. In D heißt es, Drangsal ist der süße Besuch und die Fleischwerdung der Gnade mit allen Reichtümern Christi. Gnade besucht uns hauptsächlich in der Form von Drangsal. 2. Korinther 12, 7 bis 10 zeigt uns das. Erstens, durch Drangsale wird die tötende Wirkung des Kreuzes Christi durch den Heiligen Geist auf unser natürliches Sein angewendet. Der Auferstehung und den Weg hat sich uns hinzuzufügen. 2. Drangsal bringt standhaftes Ausharren hervor. Das standhafte Ausharren bringt die Qualität der Bewährtheit hervor. Eine bewährte Qualität oder Eigenschaft, die aus dem Ertragen und Erfahren von Drangsal oder Prüfung entsteht. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt E. Gott hat sich selbst das Liebe in unser Herzen ausgegossen mit dem Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist, als der motivierenden Kraft in uns, damit wir in all unser Drangsal mehr als überwinden. Darum sagt 2. Korinther 5, 14 bis 15, dass die Liebe Christi uns drängt. Das bedeutet, die Liebe Christi kontrolliert uns, die Liebe Christi engt uns ein, die Liebe Gottes limitiert uns. Ich würde sogar sagen, die Liebe treibt uns an, sie spornt uns an. Es ist die motivierende Kraft in uns, dass wir mehr als Überwinder sind in all unserer Drangsal. Wenn wir daher irgendeine Art von Drangsal erdulden müssen, werden wir nicht zuschanden werden. Wir werden Christus leben für seine Vergrößerung. Und das ist, wie es der Titel sagt, Gottes Absicht mit Hiob. Das ist Gottes Absicht mit uns. Und das ist es, dass er uns christifiziert, um uns zu seiner Braut zu machen, die ihn zurückbringt, sodass dass wir vereint, vermengt und einverleibt werden mit dem durch einen Prozess gegangenen und vollendeten dreinen Gott. So werden wir gemeinsam mit ihm das neue Jerusalem, dieser großartige Gottmensch, dieser kooperative Gottmensch, damit die Herrlichkeit dieses wunderbaren dreinen Gottes ins ganze Universum hinausscheinen und hinausleuchten kann. Nun, hier komme ich zum Ende. Heilige, es tut mir leid, glaubt oder nicht, das ist keine Entschuldigung, aber wisst, ich versuche immer, meine Zeit einzuhalten, aber irgendwann habe ich aufgehört zu schauen. Ich weiß nicht, wo die Zeit geblieben ist, wisst ihr, vergebt mir dafür, aber ich hoffe, dass ihr dabei geblieben seid. Und ich möchte euch Mut machen, über diesen Punkten zu beten, mit kurzen Gebeten. Und der Herr wird euch in die Wirklichkeit davon hineinbringen. Das ist Gottes, und das war Gottes Intention und Absicht mit Hiob. Das ist und war Gottes Absicht mit jedem von uns, um uns in seine ewige Ökonomie hineinzubringen. Preis dem Herrn.